Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit.
Europa muss eine Stabilitätsunion werden.
Das Ziel ist klar, der Weg ist steinig. Europa trifft sich zum entscheidenden Gipfel im Kampf gegen die Schuldenkrise. Berlin, Rom, Brüssel, dazu unser Schwerpunkt. Dann Pierre-Yves Maillard will in den Bundesrat. Der Waadtländer ist bereits der dritte Westschweizer SP-Kandidat. Ein self-made man mit Ambitionen, Herman Cain, will ins Weiße Haus. Und ein bisschen Spannung gegen Ende der Sendung. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer, zuerst jetzt aber Patrick Seiler. Er hat die Nachrichten des Tages.
Mit großer Mehrheit hat der Deutsche Bundestag einer Verstärkung des Euro-Rettungsschirms zugestimmt. 503 Abgeordnete stimmten dafür, 89 votierten dagegen. Der Bundestag hatte über eine Resolution zu befinden, bei der es in erster Linie darum geht, wie der Rettungsschirm zu mehr finanziellen Mitteln kommen kann. Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält mit dem Entscheid Rückendeckung für den Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, der gegenwärtig in Brüssel stattfindet. Dort müssen sich die Politiker im Kern über drei Themen einig werden: neue Finanzhilfen für Griechenland, die Beteiligung der Banken an den Rettungskosten und eine Stärkung des Krisenfonds für angeschlagene Euro-Länder. Der Waadtländer Regierungsrat Pierre-Yves Maillard will in den Bundesrat. Der 43-jährige SP-Politiker hat in Lausanne seine Kandidatur bekannt gegeben. Pierre-Yves Maillard ist damit der dritte Bewerber, der Nachfolger von Bundesrätin Galmire werden will. Vor ihm hatten der Freiburger Ständerat Alain Berset und der Walliser Nationalrat Stéphane Rossini ihre Kandidaturen bekannt gegeben. Der Neuenburger Regierungsrat Jean Studer hingegen will nicht kandidieren. In der Schweiz könnten die Mietzinse vom Dezember an leicht sinken, theoretisch um bis zu 3%. Grund dafür ist eine neue Methode, mit welcher der Referenzzinssatz für Mieten festgelegt wird. Der Bundesrat hat entschieden, dass der Referenzzinssatz neu durch die sogenannte kaufmännische Rundung auf den nächsten Viertelprozent auf- oder abgerundet wird. Konkret heißt das nach Angaben des Bundesamtes für Wohnungswesen, ab dem 1. Dezember gilt ein Referenzzinssatz von 2,5%. Nach alter Methode bliebe er bei 2,75%. Der Luzerner Schindler-Konzern, der Lifte- und Rolltreppen herstellt, baut weltweit rund 1800 Stellen ab, etwa 4% der gesamten Belegschaft. Vor allem in Südeuropa und in Nordamerika würden Stellen gestrichen. In der Schweiz sollen bis Ende nächsten Jahres rund 30 Arbeitsplätze wegfallen. In den ersten 9 Monaten des Jahres machte Schindler zwar einen Gewinn von rund 530 Millionen Franken, Umsatz und Bestellungen gingen dagegen zurück. Die UBS muss in den USA eine Strafe in der Höhe von 12 Millionen Dollar zahlen. Die unabhängige amerikanische Finanzregulierungsbehörde hat sie verurteilt, wegen Regelverstößen beim Handel mit Wertschriften. Konkret ging es um sogenannte Leerverkäufe. So habe eine UBS-Tochtergesellschaft schwer erhältliche Titel zum Kauf angeboten, ohne zu wissen, ob sie diese Titel überhaupt je liefern könne. Nach dem schweren Erdbeben in der Osttürkei schickt das Schweizerische Rote Kreuz morgen Hilfsgüter in die Katastrophenregion. Geliefert werden 300 Zelte, dazu Wolldecken und Öfen, wie das Rote Kreuz bestätigt. Der Bund finanziert einen Großteil dieser Hilfe. Zudem werden Experten der Bundesverwaltung in die Katastrophenregion reisen, um abzuklären, wie die Schweiz den Erdbebenopfern zusätzlich helfen kann. Im Kanton Schwyz will die SVP beide Ständeratssitze. Für den zweiten Wahlgang hat der zurückgetretene Nationalrat Peter Föhn überraschend seine Kandidatur angekündigt. Damit erhält der bisherige CVP-Ständerat Bruno Frick große Konkurrenz. Frick hatte das absolute Mehr am Sonntag verpasst. Gewählt wurde lediglich der bisherige SVP-Ständerat Alex Kuprecht. Insgesamt treten im Kanton Schwyz 4 Kandidaten zum zweiten Ständeratswahlgang an. Der Bundesrat lockert die Sanktionen gegen Libyen. Damit ist es ab morgen möglich, gewissen libyschen Staatsbetrieben wieder Geld zu überweisen. Die eingefrorenen Vermögen dieser Firmen bleiben aber blockiert, wie der Bundesrat mitteilt. Die NATO hat ihren endgültigen Entscheid über das Ende ihres Einsatzes in Libyen verschoben. Damit reagierte das Militärbündnis auf die Bitte des libyschen Übergangsrates. Dieser hatte gefordert, dass die NATO ihren Einsatz verlängert. Nach dem Tod von Muammar Gaddafi hatte die NATO angekündigt, sie wolle sich bis Ende Monat zurückziehen. In Bern ist ein Video- und Fotoarchiv über die beiden Tschetschenienkriege eröffnet worden. Wie die Gesellschaft für bedrohte Völker mitteilt, sind dort rund 400 Videokassetten zugänglich, allerdings nur auf Anfrage. Die Dokumente sollen bei der Vergangenheitsbewältigung helfen und sie könnten gar als Beweismittel eingesetzt werden, um Menschenrechtsverletzungen aufzuklären. Die Originale werden deshalb versteckt aufbewahrt. Der entlassene SC Bern-Trainer Larry Hures hat eine neue Stelle. Der Kanadier wird Trainer des Eishockey-Clubs Lugano. Dort ersetzt Hures Trainer Barry Smith, der letzte Woche zurücktrat. Larry Hures war schon einmal Trainer in Lugano und wurde 2003 mit diesem Team Schweizer Meister. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.701 Punkt, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.753 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.22,51 Franken gehandelt, der Dollar zu 88,56 Rappen. Die Wetterprognose. Morgen liegt über dem Flachland Hochnebel mit einer Obergrenze bei etwa 1000 Metern. Am Nachmittag bleibt er vor allem im Osten teils zäh, sonst löst er sich vielerorts auf. Außerhalb des Nebels scheint oft die Sonne, zeitweise ziehen aber auch dichtere hohe Wolken vorüber. Die Temperatur steigt auf 11 bis 16 Grad, in den Alpentälern wird es föhnig und 17 Grad mild. Am Freitag geht es im Mittelland mit teils zähem Nebel und Hochnebel weiter, sonst scheint oft die Sonne. Nur im Westen gibt es am Vormittag noch dichtere Wolkenfelder. Es bleibt mild mit 12 bis 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2 und 4 und der DRS Musikwelle. Und mit dem großen Stelldichein zur Lösung der europäischen Schuldenkrise geht es hier weiter. Merkels Mandat, Berlusconis dünnes Papier und Brüssel vor einer schlaflosen Nacht. Europas Krise in unserem Schwerpunkt. Dann zwei Möchtegern, Pierre-Yves Maillard möchte gern Bundesrat werden und Herman Cain, Präsident von Amerika, sein Slogan...
999. 9% corporate business flat tax, 9% personal income flat tax and a 9% national sales tax.
9% Steuern, as simple as that. Zainab Gashayevas Kampf gegen das Wegschauen und Vergessen in Tschetschenien und Tatort Jazzbühne. Sonntag für Sonntag versetzt Klaus Doldingers Meisterwerk gegen 8 Millionen Menschen in Spannung. Echo der Zeit. Diese Sendung gibt es auch für unterwegs als Podcast, auch im Abonnement unter drs.ch. Aus ganz Europa sind die Spitzenvertreter in Brüssel eingetroffen für den Krisengipfel, der so enorm entscheidend ist für die Zukunft der Gemeinschaft. Er soll die Schuldenkrise lösen helfen. Schon jetzt ist klar, dass da stundenlang gerungen wird und selbst das ist nicht die Garantie, dass dann auch wirklich etwas Substanzielles dabei herauskommt. Bevor ich mit unserem EU-Korrespondenten die Ausgangslage analysiere, schauen wir nach Italien und zuerst jetzt nach Berlin. Denn dort musste der Bundestag den Rettungsplan zuerst absegnen und das hat er mit großer Mehrheit auch getan. Kasper Selg in Berlin, mit welchem Verhandlungsspielraum ist Angela Merkel jetzt in Brüssel eingetroffen?
Mit einem etwas engeren, als ihr vergangene Woche noch lieb gewesen wäre. Der Bundestag hat zwar dem neuen Rettungsschirm, wie gehört, zugestimmt. Mit diesem Rettungsschirm, der durch die sogenannte Hebelung jetzt viel größere Beträge abdecken soll. Aber die Opposition hat eben nur unter gewissen Bedingungen zugestimmt. Zum Beispiel muss die Europäische Zentralbank aus all diesen Finanzierungen vollständig herausgehalten werden. Und die Regierung soll sich jetzt offiziell für eine Finanztransaktionssteuer einsetzen, damit mehr Geld zur Verfügung steht und damit der Handel, der Markt an diesen riesigen Kosten jetzt endlich mit beteiligt wird. Das sind zwar Einschränkungen, aber Merkel hat schon noch Spielraum.
Es geht ja um sehr viel. Wie hat Angela Merkel das dem Parlament klargemacht?
Sie hat das alles sehr hoch gehängt heute Mittag. Das klang schon fast feierlich bedrohlich.
Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und das darf nicht passieren.
Also dieses einmalige Friedensprojekt Europa sei mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln jetzt zu verteidigen, sagt sie. Sie hängt die Bedeutung der jetzigen Entscheide also sehr hoch. Vielleicht zu hoch, sagen einige Kritiker, die meinen, es sei eigentlich ein Fehler, die Existenz des Euro und die der EU immer gleich zusammenzuhängen, wie sie das macht.
Dieser Hebel, der jetzt gut geheißen wird, der war ja sehr umstritten. Noch vor 4 Wochen hatte der überhaupt keine Chance im selben Parlament. Wieso sind nun plötzlich so viele dafür?
Es braucht schlicht viel mehr Geld als Angela Merkel bisher annahm. Die Opposition hatte damals schon gesagt, reden wir doch über diesen Hebel, er wird eh kommen. Dass es jetzt auch die Regierung tut, liegt ganz einfach an den neuen Einschätzungen der Experten über die Kosten der Griechenlandrettung und über die Kosten der Euro-Stabilisierung. Es kostet einfach alles viel mehr, als sie geglaubt hat.
Und die Opposition fordert schon länger noch mehr, als jetzt da entschieden wurde.
Die SPD und die Grünen unterstützen, wie gehört, grundsätzlich die Marschrichtung Merkels, aber sie sagen, Merkel mache wie immer zu wenige Schritte und die zu langsam. Vor allem dürfe man die Länder im Süden nicht einfach immer nur zum Sparen zwingen, sagt zum Beispiel SPD-Fraktionsführer Steinmeier. Man brauche jetzt vor allem eines.
Eine Wachstumsstrategie für die südliche Peripherie in Europa.
Die fehle noch immer, diese Wachstumsstrategie für das südliche Europa, obwohl man seit Monaten davon rede. Und es kam dann noch eine ganze Reihe weiterer Forderungen, die den Markt stabilisieren und die Kosten decken sollen. Zum Beispiel Finanzmärkte schärfer regulieren, automatische Hochfrequenz-Computerhandelssysteme stoppen, das Steuerdumping bekämpfen europaweit, Steueroasen austrocknen mit Blick auf die Schweiz und einiges mehr.
Auch Angela Merkel ist ja klar, es muss noch mehr geben. Das hat sie längst angetönt. Was kommt denn für Sie in Frage?
Sie will vor allem die europäischen Verträge noch erweitern. Das ist ja nach all den Schwierigkeiten beim letzten Mal, beim Lissabonner Vertrag, praktisch ein Tabu gewesen jetzt in Europa, weil das alles so kompliziert wurde und fast gescheitert wäre. Merkel sagt jetzt, wir müssen die EU-Verfassung zwar nicht neu erfinden, aber man brauche eine konkrete Handhabe gegen Länder, die ständig gegen die gemeinsamen Haushaltsrichtlinien verstoßen. Das müsse sein, das müsse in diesen Vertrag rein, sonst komme man den zugrunde liegenden Problemen nie wirklich bei.
Hat denn das Mandat, das die Kanzlerin am Mittag gehalten hat in Berlin, sie jetzt gestärkt oder geschwächt?
Ich glaube, diese Debatte, dieser Entscheid für diesen erweiterten Rettungsschirm hat sie in einer gewissen Weise gestärkt. Ihre Forderungen waren in diesen Tagen zum Teil auf Widerstand gestoßen, und zwar speziell in den eigenen Regierungsparteien, CDU, CSU und vor allem FDP. Jetzt wurde sie von allen Parteien weitgehend, außer den Linken, unterstützt, und das dürfte sie sicher insgesamt etwas gestärkt haben.
Das waren Informationen und Einschätzungen direkt aus Berlin von unserem Deutschlandkorrespondenten Kasper Selk. Angela Merkel ist also mit einem gewissen Handlungsspielraum nach Brüssel gereist als Vertreterin der größten europäischen Volkswirtschaft. Wesentlich schlechter ist die Situation für den italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Der hat unter enormem europäischem Druck im letzten Moment ein 15-seitiges Papier geschrieben, das er nun vorlegt. Ich fragte Massimo Agostinis in Rom, was konkret bietet Berlusconi in Brüssel an?
Er bietet als Hauptbrocken quasi an, das Rentenalter von heute 65 auf 67 für alle zu erhöhen, das bis ins Jahre 2025. Es sollen auch Steuererleichterungen kommen für Firmen, wenn sie Frauen und Lehrlinge einstellen. Das ist nicht so schlecht, weil die Frauen, die arbeiten in Italien, sehr wenig sind sie im Arbeitsprozess integriert. Das führt auch dazu, dass Italien eine Wachstumsschwäche hat. Es soll weniger Bürokratie haben. Auch das nicht so schlecht, weil das Bruttoinlandprodukt Italiens leidet unter dieser monströsen Bürokratie und könnte um 1 Prozentpunkt höher sein, wenn sie geringer wäre.
Noch am Montag hatte der Brocken, wie Sie sagen, das Pensionsalter 67 nicht den Hauch einer Chance in Rom. Jetzt plötzlich ist es doch durch. Was ist denn da hinter den Kulissen gelaufen?
ganz offenbar ein Kuhhandel. Zumindest schreiben das heute die Turiner Zeitung La Stampa und die Römische Repubblica. Der Kuhhandel zwischen Berlusconi und seinem Juniorpartner Umberto Bossi von der Lega Nord. Berlusconi soll inständigst erfleht haben, dass Umberto Bossi endlich Ja sagt zur Erhöhung des Rentenalters. Bossi soll nach langem Zögern Ja gesagt haben und im Gegenzug dafür den Rücktritt von Berlusconi gefordert haben. Das soll in einem Abkommen festgeschrieben worden sein. Berlusconi soll demzufolge zwischen Dezember und Januar seinen Rücktritt einreichen. Bossi ist das sehr wichtig, weil er möchte nicht schuld sein, dass er diese Regierung zum Stürzen bringt. Deshalb also ist es besser, wenn Berlusconi freiwillig seinen Rücktritt einreicht.
Wir kommen gleich auf den Rücktritt, aber die Vorschläge noch kurz. Reichen die, um die Erwartungen der EU zu erfüllen?
Das ist die große Frage, die sich ganz Italien heute stellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Europäische Union Italien abermals brüskiert, so wie es das am Sonntag getan hat, als der französische Präsident Sarkozy Silvio Berlusconi quasi vor der Weltpresse verhöhnt hat mit einem deplatzierten Lacher. Allerdings eben dieses Papier, das Italien heute nach Brüssel bringt, ist auf sehr wackeligen Füßen. Mario Draghi, der noch Chef der italienischen Nationalbank und künftige Chef der Europäischen Zentralbank, hat gesagt, dieser Brief von heute, der sei gut, jetzt aber brauche es echte Reformschritte. Dass er dies sagt, hat auch damit zu tun, weil all diese Vorschläge aus Italien, die sind in einer Lettera d'intenti geschrieben und das ist so eine Art Absichtserklärung, also nicht etwas sehr Verbindliches.
Und abgesehen von der unverbindlichen Form, wie ernst kann das Papier in Brüssel genommen werden? Dort wird man vom Rücktrittsstil ja auch vernommen haben.
Ja, und Brüssel kennt seinen Pappenheimer hier im Süden bestens. Es soll ein Paragraph vorgesehen sein, der heute Abend auch unterzeichnet wird, speziell Italien gewidmet, wo quasi die heutigen Versprechen festgeschrieben werden, auch mit klaren Daten, bis wann sie umgesetzt werden sollen.
Berlusconi soll zwischen Dezember und Januar zurücktreten, so der Deal, haben Sie gesagt. Das sind aber doch noch einige Wochen. Kann er sich wirklich so lange halten?
Ich denke, das ist wahrscheinlich auch Teil des Deals. Ich glaube, dass in dieser Zeit die Lega Nord Silvio Berlusconi noch ein Gesetzchen oder zwei gönnen wird, damit er, wenn er dann zurücktritt, nicht sofort vor den Richter landen wird. Aber ich glaube, ob mit oder ohne dieses Abkommen, so es denn wirklich gibt, Silvio Berlusconi würde politisch den Frühling nicht überleben. Dafür reichen die Mehrheiten in seiner Regierung nicht mehr aus.
Massimo Agostinis. Das ist also das italienische Köfferchen, das in Brüssel eingetroffen ist. Und dort in Brüssel ist unser EU-Korrespondent Urs Bruderer. Und von ihm wollte ich wissen, ob Berlusconi denn das mitbringt, was man in Brüssel von ihm hören will.
Wir wissen es ja alle noch nicht genau, was er da mitbringt. Wir haben es noch nicht lesen können. Dem Vernehmen nach geht es in die richtige Richtung, aber es soll zu wenig konkret sein und es fehle ein Zeitplan.
Und Berlusconi reist ja schwer angeschlagen aus Rom an. Zu Hause ist die Regierung am Auseinanderbrechen. Offenbar ist der Rücktritt schon bald ausgemachte Sache. Wie viel Wert hat das Papier da überhaupt?
In der Regel geht man in Brüssel ja davon aus, dass eine neue Regierung die Verpflichtungen, die ihre Vorgängerin eingegangen ist, ernst nimmt. Und wahrscheinlich sagt man sich in Brüssel auch, dass nach Berlusconi jede Regierung verlässlicher ist als ihre Vorgängerin. Aber das Problem scheint mir noch ein grundsätzlicheres zu sein. Egal welche Regierung, was macht man, wenn Italien sich nicht an die Versprechen hält? Lässt man das Land dann fallen? Ich glaube, das ist keine Option. Italien ist zu groß, das ist die Nummer 3 der Eurozone. Wenn dieses Land pleite geht, dann ist in Europa die Hölle los und nicht nur in Europa.
Die deutsche Kanzlerin andererseits hat in Berlin ein klares Mandat erhalten, den Rettungsschirm zu stärken, und zwar mit Hebel. Hat diese Abstimmung in Berlin die Position von Angela Merkel gestärkt oder geschwächt?
Schwierige Frage. Ich glaube, beides gestärkt, insofern sie nun überhaupt mit einer Position nach Brüssel kommen kann, und geschwächt, insofern sie kaum Verhandlungsspielraum hat. Im Prinzip hat Deutschland hier eine Art Selbstfesselung als Verhandlungstaktik betrieben. Nur spielt das in diesem Fall jetzt eigentlich keine große Rolle mehr, weil man sich eigentlich schon letzten Sonntag auf diesen Schirm mit Hebel und ohne Zugriff auf die Zentralbank geeinigt hat.
Nun fällt diese gehässige Tonlage auf, die sich da eingeschlichen hat zwischen den Staatschefs. Massimo Agostinis hat es erwähnt, man lacht mehr oder weniger offiziell über Berlusconi. Der französische Präsident fährt Großbritannien an den Karren. Auch zwischen Merkel und Sarkozy schenkt man sich nichts. Gespräche wurden abgesagt. Was ist denn das für eine Stimmung, unter der nun dieser zweite Gipfel stattfindet?
Ja, die ist natürlich sehr angespannt, das ist klar. Man hat sehr große Probleme und um mal den Staatschef von Luxemburg zu zitieren, Jean-Claude Juncker, was jetzt geschieht, ist, dass man sich endlich der Wahrheit nähert und die ist nun einmal für niemanden angenehm. Es geht um extrem viel Geld und es steht für alle Politiker auch politisch sehr viel auf dem Spiel. Wir dürfen nicht vergessen, eine Regierung, die slowakische, ist schon über die Eurokrise gestolpert. Die italienische ist wahrscheinlich die nächste, die stolpern könnte. Es ist wahrscheinlich das weitere Folgen werden. Dass die Politiker da angespannt sind und einander bekämpfen, scheint mir nur logisch.
Ist es auch ein Stück weit Frust darüber, dass es nicht vorwärts geht, oder sind es gar schon Rückzugsgefechte?
Soweit würde ich noch nicht gehen. Aber was jetzt gefragt ist, ist allmählich die Einsicht, dass wirklich alle in einem Boot sitzen und dass dieses Boot kentern könnte und dass es nichts mehr nützt, wenn man einander gegenseitig Vorwürfe macht. Da kommt man nicht mehr weiter. Was jetzt geschehen muss, ist, dass man zusammen Lösungen anpackt, die alle etwas kosten werden. Und das ist der Moment, den wir derzeit erleben.
Der große Streitpunkt zwischen Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, dass der Rettungsschirm Zugriff auf die Europäische Zentralbank hat, davon spricht nun ja niemand mehr, hat da also Frankreich total eingelenkt.
Sie sagen es richtig, der Rettungsschirm soll diesen Zugang nicht haben. Aber es ist bereits eine neue Debatte entflammt. Gewisse Länder fordern nun, dass der Gipfel heute beschließen soll, dass die Europäische Zentralbank weiterhin Staatsanleihen kaufen soll, wie sie das bis jetzt macht. Die Idee Deutschlands war ja, dass der Schirm das in Zukunft machen soll und die Zentralbank diese Aufgabe nicht mehr übernehmen müsste. Deutschland bekämpft darum auch diesen Vorschlag, dass man heute festhält, dass die Zentralbank das weiter tun soll. Ich glaube, es ist nicht so entscheidend, wer diesen Streit gewinnt. Es ist aber entscheidend, dass dieser Streit überhaupt geführt wird. Denn immer mehr Experten tendieren zur Ansicht, dass eigentlich nur die EZB die Möglichkeiten hat, diese Krise wirklich zu lösen. Denn der EZB als Zentralbank kann das Geld nie ausgehen. Und das ist entscheidend. Darum kann sie den Märkten gegenüber glaubhaft auftreten und sagen, sie werde alles unternehmen, um zum Beispiel die Refinanzierungskosten von Italien unter einer gewissen Grenze zu halten. Und das ist wichtig.
Was sonst wird denn diese Nacht beschlossen?
Es sind eigentlich drei Dinge, die beschlossen werden. Da ist ein Schuldenschnitt für Griechenland. Die Gläubiger Athens sollen sich 50-60% ihrer Forderungen ans Bein streichen und sie sollen das freiwillig tun. Das sind schwierige Verhandlungen, aber die sind im Gang. Zweitens wird ein Bankenrekapitalisierungsprogramm beschlossen. Die Banken sind wichtige Gläubiger Athens. Sie wären von diesem Schuldenschnitt stark betroffen. Sie brauchen mehr Geld, um die kommenden Probleme auszuhalten. Und der dritte große Entscheid ist der bereits erwähnte finanztechnische Hebel für den Rettungsschirm.
Eigentlich soll der Gipfel ja die große Frage beantworten, wie kann die Schuldenkrise in den Griff bekommen werden? Kann dieser Befreiungsschlag tatsächlich gelingen?
Ich glaube, wenn man substanzielle Fortschritte macht in den drei Feldern, die ich soeben genannt habe, dann wird das die Lage ganz sicher vorübergehend beruhigen. Aber es wird die Krise nicht aus der Welt schaffen. Dazu braucht die Eurozone mehr wirtschaftspolitische Einheit. Dazu muss wohl die Europäische Zentralbank endlich ihre Rolle als Lender of Last Resort, als letzter Kreditgeber in der Eurozone spielen können. Und dazu wiederum muss man eine Lösung finden für das Problem, dass Länder das nicht ausnutzen, dass zum Beispiel Italien nicht über die Zentralbank auf Kosten der anderen Euro-Länder leben kann. Um es in einem Satz zu sagen, die großen strukturellen Probleme der Eurozone wird man auch nach diesem Gipfel noch nicht gelöst haben.
Das heißt, kaum ist dieser Gipfel durch, geht's auch gleich weiter.
Ich vermute, wir werden noch einige Eurozonenkrisengipfel erleben, ja.
Urs Bruderer verfolgt für uns, was in Brüssel passiert. Jetzt, da die Wahlen in der Schweiz vorbei sind, melden Sie sich, diejenigen, die sich selbst als Bundesrat sehen. Pierre-Yves Maillard ist einer davon, er will kandidieren. Der 43-jährige Waadtländer Sozial- und Gesundheitsdirektor ist damit der dritte SP-Kandidat aus der Romandie, der gerne Nachfolger von Micheline Galmiret werden möchte. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Der Rahmen für die Medienkonferenz wirkt bundesratswürdig. Das Vier-Sterne-Hotel Mövenpick direkt am Genfersee in Lausanne. Die Waadtländer Sozialdemokraten gewannen letzten Sonntag 2 Nationalratssitze hinzu und wurden stärkste Politkraft im Kanton. Entsprechend selbstsicher tritt Pierre-Yves Maillard vor die Medien, im weißen Hemd, ohne Krawatte. Dieser historische Sieg zeige:
In diesem Kanton haben wir eine sozialdemokratische Partei, die gute Leute hat.
Damit dürfte er wohl auch sich selbst meinen. Pierre-Yves Maillard gilt in der Waadt als Animalpolitik. Der 43-Jährige war Stadt- und Kantonsparlamentarier, bevor er 1999 in den Nationalrat gewählt wurde. Seit 2004 sitzt er nun in der Waadtländer Kantonsregierung. Obwohl die Rechte eine Mehrheit hat, gilt er als starke Figur in der Regierung. Diese Regierungserfahrung hebt Pierre-Yves Maillard hervor bei seiner Kandidatur in den Bundesrat.
Ich denke, das ist mindestens nützlich, wenn man das oberste exekutives Amt haben will.
Eine Erfahrung, die einer seiner härtesten Gegner, Alain Berset, nicht hat. Und noch ein Seitenhieb gegen Alain Berset.
Wenn der Bundesrat wirklich repräsentativ sein soll, denke ich, brauchen wir auch Leute von dem Genfersee oder der Arc-Lémanique.
Am Genferseebecken leben rund 80% der Roman. Pierre-Yves Maillard weiß, dass er auf eine große Unterstützung aus der Bevölkerung zählen kann. Gewählt wird der Bundesrat jedoch vom Parlament. Bei vielen bürgerlichen Deutschschweizer Politikern gilt der ehemalige Gewerkschafter jedoch als Ultralinker. Dieses Bild von ihm stamme aus den 90er Jahren, sagt er. Damals habe er gegen den Verkauf der SBB an die Deutsche Bahn gekämpft und sei gegen den Verkauf der Kantonalbanken an die Credit Suisse oder an die UBS gewesen. Der Bundesratsanwärter schmunzelt. Heute würden ihm viele Recht geben.
Vielleicht können auch heute einigen sagen, dass vielleicht waren diese Ideen nicht so im Interesse der Schweiz.
Trotzdem, Pierre-Yves Maillard, der aus einer Arbeiterfamilie stammt, ist Sozialdemokrat mit Herz und Blut. Er politisiert klar links und fordert einen starken Staat. Dass der Staat für das Wohl seiner Bürgerinnen und Bürger zu sorgen hat, denken viele Westschweizerinnen und Westschweizer. Pierre-Yves Maillard genießt deshalb Zustimmung weit über die Parteigrenze hinaus. Und mit seinem Charisma schafft er es, viele seiner Ideen in der bürgerlich dominierten Kantonsregierung und dem bürgerlich dominierten Parlament durchzubringen. Der Bundesratsanwärter zeigt sich selbstbewusst. Was sind die Schwächen des 43-jährigen, dreifachen Familienvaters? Pierre-Yves Maillard lächelt, sein Deutsch sei nicht perfekt. Aber er habe in der Gesundheitsdirektorenkonferenz, die er präsidiert, gemerkt, er verschaffe sich in der Deutschschweiz mit schlechten Deutschkenntnissen mehr Gehör als mit gutem Französisch.
Der Bundesrat macht einem zähen Ringen zwischen Hauseigentümern und Mietern ein Ende. Er ändert die Berechnungsart für den Referenzzinssatz. Damit müssen Mieterinnen und Mieter künftig nicht mehr so lange warten, bis sie profitieren können, wenn die Hypothekarzinsen sinken. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Seit gut 3 Jahren ist der Referenzzinssatz hauptentscheidend bei der Frage, ob die Mieten sinken oder steigen. Der Nachteil für die Mieter, sie müssen oft lange warten, bis sie von sinkenden Hypothekarzinsen profitieren können. Der Mieterinnen- und Mieterverband hat den Bundesrat deshalb aufgefordert, die Berechnungsmethode zu ändern und ist auf offene Ohren gestoßen. Der Bundesrat will die Berechnungsgrundlage der Mietzinsen vereinfachen und ein besseres Gleichgewicht zwischen Mieten und Hypotheken herstellen. Entsprechend erfreut ist Michael Tönki vom Mieterinnen- und Mieterverband.
Dieser Entscheid hat jetzt einfach eine Ungerechtigkeit endlich beseitigt, die jetzt 3 Jahre lang gegolten hat.
Die Änderung sei nötig gewesen, denn in den vergangenen 3 Jahren seien die Zinsen viel stärker gesunken als die Mieten. Die Hypotheken seien meist 1/4% unter dem Referenzzinssatz gewesen. Die Mieterinnen und Mieter hätten also zu viel bezahlt, so Michael Tönki, viel zu viel.
1/4% Senkung oder Erhöhung des Referenzzinssatzes macht in der Schweiz etwa pro Jahr 1 Milliarde Franken aus.
Diese Zahl sei nie erhärtet worden, wehrt sich Ansgar Gmür vom Hauseigentümerverband. Die Hauseigentümer hätten nicht auf Kosten der Mieter profitiert. Bei jeder Rundungsregel gäbe es nämlich zwangsläufig Abweichungen, das sei auch beim aktuellen Berechnungsmodell so. Der Systemwechsel sei nicht nötig und nicht angemessen und der Mieterverband selber sei vor 3 Jahren mit der vereinbarten Regel einverstanden gewesen. Es schade dem Vertrauen in das Mietrecht, wenn ein System schon nach 3 Jahren über den Haufen geworfen werde.
Jetzt schon wieder eine Änderung. Das ist nie gut für die Rechtssicherheit und wir staunen, dass man das jetzt so eigentlich kurzfristig ändert.
Der Bundesrat ändert die Methode per 1. Dezember. Dann wird auch der neue Referenzzinssatz veröffentlicht. Die Mieten sollten sinken, wenn die Hauseigentümer nicht größere Investitionen geltend machen können.
Mit dem Beitrag von Bundeshausredaktorin Geraldine Eiche ist es bald 19.30 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit dem Herminator, einer unerschrockenen Menschenrechtsaktivistin und einem Jazzrocker. «Yes, we can» skandierten vor 4 Jahren die Anhänger von Barack Obama. «Yes, we can» lautet heute der Slogan eines ganz anderen, schwarzen Präsidentschaftskandidaten. Herman Cain ist eine Art Anti-Obama. Der betont konservative ehemalige Geschäftsmann aus Georgia will nächstes Jahr für die Republikaner das Präsidentenamt zurückerobern. Vor kurzem war er noch völlig unbekannt. Nun hat er sich mit Schlagfertigkeit und einfachen Lösungsvorschlägen zu einem ernsthaften Kandidaten entwickelt. Wer ist Herman Cain, Max Ackermann?
Herman Cains politisches Programm lässt sich in 3 Zahlen zusammenfassen. 9-9-9.
9-9-9. 9% corporate business flat tax, 9% personal income flat tax and a 9% national sales tax.
9% Einkommensteuern für alle natürlichen Personen und 9% für juristische. Dazu eine nationale Warenumsatzsteuer von ebenfalls 9%. Keine Ausnahmen, keine Abzüge, keine Progression. Eine Radikalkur für das krankhaft komplizierte amerikanische Steuersystem. Und ein Vorschlag, der den etwas schrulligen Außenseiter Cain innert Monatsfrist in die Spitzengruppe der republikanischen Präsidentschaftskandidaten katapultierte. Seine Konkurrenten rieben sich die Augen und schalteten dann auf Angriffsmodus um.
The fact of the matter is, I mean, reports are now out that 84% of Americans would pay more taxes under his plan.
Mit dem Cain-Plan müssten 84% der Amerikaner mehr Steuern bezahlen, zitierte Senator Rick Santorum unabhängige Studien. Die 16% Reichsten dagegen würden profitieren. Nein, 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 das töne zwar super, spottete John Huntsman, eigne sich aber wohl eher als Preis für eine Pizza.
It's a catchy phrase. In fact, I thought it was the price of a pizza when I first heard it.
Das ist eine Anspielung auf Herman Cains Vergangenheit als Chef von Godfather's Pizza. Cain war Chef, später Mitbesitzer dieser Schnellimbiskette. Ein weiter Weg für einen armen Jungen aus dem schwarzen Ghetto von Atlanta.
I came from a very humble family. My mother was a domestic worker. My father was a barber, a janitor.
Seine Mutter sei Hausfrau gewesen, der Vater Friseur, Abwart und Chauffeur, alles gleichzeitig. 3 Jobs für den American Dream.
And that third job to save for his American dreams.
Ein eigenes Haus und eine gute Ausbildung für seine 2 Söhne. Der 1945 geborene Herman nutzte dies, wurde Werkstudent, schloss als Mathematiker ab, brachte es zum Kadermitglied bei Coca-Cola und schließlich eben zum Chef von Godfather's Pizza. Vom Bürgerrechtskampf der schwarzen Amerikaner hat er wohl profitiert, selber aber nie daran teilgenommen, sondern sich ganz auf Studium und Karriere konzentriert. Noch heute verabscheut er Protest und Unruhen, hat nur Verachtung übrig, etwa für jene, die gegen die Exzesse der Finanzwelt demonstrieren.
Don't blame Wall Street, don't blame the big banks. If you don't have a job and you're not rich, blame yourself.
Wer tüchtig ist, kann alles erreichen. Davon ist Herman Cain zutiefst überzeugt, wenn bloß der Staat und die Politiker nicht dazwischen funken. Er selber bezeichnet sich als ABC, als American Black Conservative. Das ist eine seltene Spezies in der fast ausschließlich weißen republikanischen Partei, aber eine gern gesehene, glaubt man doch so zeigen zu können, dass der Rassismus endgültig überwunden sei. Auch das hat mit zum Höhenflug von Herman Cain beigetragen. Inzwischen aber scheint sein Stern schon wieder zu verglühen. Zu wackelig sind seine Positionen. Zu oft schon musste er vor laufender Kamera Aussagen zurücknehmen, was ihn zum Gespött der Satiriker machte.
Oh, well, let me explain. I never thought that I would be taken seriously. So, I never thought that anyone would look at it.
Dennoch liegt Herman Cain 10 Wochen vor den ersten Vorwahlen überraschend gut im Rennen um die Nomination zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Und sei es auch nur, weil die rechten Wählerinnen und Wähler mit den anderen Kandidaten noch unzufriedener sind.
Zainab Gashayeva ist eine mutige Frau. Die tschetschenische Menschenrechtlerin hat mit vielen Zeugen und Zeuginnen von Kriegsgräueln in Tschetschenien gesprochen, hat Filme gedreht und mit dieser Arbeit immer wieder ihr Leben riskiert. Was dabei entstanden ist, ist ab heute in Bern dokumentiert, im umfangreichen Video- und Fotoarchiv der Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien. Für dieses Archiv arbeitet Zainab Gashayeva jetzt auch, denn sie lebt seit einem Jahr im Exil in Bern und da hat sie Brigitte Zink getroffen.
Über 400 Videokassetten, DVDs und Fotos stapeln sich auf einem Gestell in einer kleinen Ecke in einem Ostermundiger Grossraumbüro. Vor dem Computer sitzt Zainab Gashayeva zusammen mit Ruslan Baskiev. Der Historiker und Mitarbeiter der Gesellschaft für bedrohte Völker analysiert, übersetzt und digitalisiert das Filmmaterial und ist nun daran, eine umfangreiche Informationsdatenbank über die beiden Vernichtungskriege in Tschetschenien anzulegen. Ruslan Baskiev spielt eine Zeugenaussage vor.
Das sind einfach Einwohner, die 3 Tage lang bombardiert worden sind. Diese Bomben werden ausschließlich auf Zivilbevölkerung abgeworfen. Im Inhalt hier steht, dass sie einfach die Splitter zeigen und den Angriff an ihrem Dorf kommentieren.
Datum, Uhrzeit, Ort, Zeugen, alles fein säuberlich aufgelistet. Dazu historisch relevante Informationen zu Russlands Kaukasuspolitik. Die Datenbank soll auf Anfrage internationalen Medienleuten und Historikern zur Verfügung stehen, später auch Kriegsopfern selber, die noch nach Angehörigen suchen oder vor dem Europäischen Menschengerichtshof einen Prozess anstreben. Fast 2 Jahrzehnte lang hat Zainab Gashayeva zusammen mit ihren Mitstreiterinnen in Tschetschenien Dörfer besucht, weinende Angehörige interviewt, zerbombte Häuser und gefolterte Leichen gefilmt. Aus dem einzigen Grund, weil die russische Regierung, damals noch unter Boris Jelzin, eine Informationsblockade verhängt hatte.
Больше всего мы хотели этот материал. Мы понимали такую блокаду информационную. Мы это видели.
Da wussten wir, dass wir Beweise aufnehmen und sammeln mussten. Die gesamte Bevölkerung Russlands hatte nicht die geringste Ahnung, was in Tschetschenien abläuft. Wir haben unser Material deshalb auch russischen Organisationen wie den Soldatenmüttern zur Verfügung gestellt. Für Tschetscheniens Menschenrechtler wurde die Lage noch gefährlicher, als 1999 der damalige neue Regierungschef Putin den 2. Tschetschenienkrieg losbrach. Als Antiterrorkrieg. Für die Säuberung in den Dörfern wurden private Söldner angeheuert. Die waren ungebildet, brutal und töteten jeden Bewohner, der unter dem Verdacht stand, die Untergrundkämpfer zu unterstützen, sagt Zainab Gashayeva. Deshalb versteckte sie das Filmmaterial, mauerte es in Wände ein oder vergrub es. Und wusste von da an, dass sie die Beweise ins Ausland schaffen musste. Das war natürlich ein langer, schwieriger Prozess, über 200 Kassetten aus dem Land zu schaffen, bei all den Luftangriffen und Säuberungen. Oft haben Journalisten, Mitarbeiter von internationalen Organisationen und auch ein Schweizer Priester Dokumente aus dem Land geschmuggelt. Für Zainab Gashayeva hat das Archiv auch den Zweck, die Erinnerung an die Schrecken des Krieges zu bewahren. Wie nötig Aufklärung noch immer ist, zeigen die jüngsten Entwicklungen in Tschetschenien. Zwar sind die Narben des Kriegs nicht mehr sichtbar und die Hauptstadt Grosny erstrahlt in neuem Glanz. Ja, sicher, über den Bauboom freuen wir uns. Aber leider ist dies nur ein scheinbarer Frieden. Wer in Tschetschenien Kriegsopfern hilft, zu ihrem Recht zu kommen oder einfach humanitäre Hilfe leistet, wird von der Macht noch immer als Terrorist behandelt. Sie verweist auf die Menschenrechtsaktivistin Natalia Estemirova, die vor 2 Jahren von unbekannten Tschetschenen ermordet wurde. Oder Sarema Sadulayeva, die keine politische Aktivistin war, sondern sich einfach um Kriegsweisen kümmerte. Auch sie wurde entführt, gefoltert, ermordet, aber keines der Verbrechen wurde bisher aufgeklärt.
Das war ein Beitrag von Auslandredaktorin Brigitte Zink. Seit 40 Jahren ist er mit seiner Band Passport unterwegs. Der Saxophonist und Komponist Klaus Doldinger ist ein Urgestein des deutschen Jazzrock. Auch mit 75, so alt ist er dieses Jahr geworden, tourt er noch immer von Konzert zu Konzert. Morgen tritt er am Festival Jazz No Jazz in Zürich auf. Klaus Doldinger? Ja, Klaus Doldinger, den kennen viele, ohne es zu wissen. Bert Blase beweist es in seinem Beitrag.
Man muss da als Musiker dankbar sein, wenn es irgendwelche Fixpunkte im Leben gibt, im Schaffen, die ein breiteres Publikum erreichen. Das ist ja nicht so vielen Musikern vergönnt. Das ist schon eine Gnade, dass man das erleben darf. Viele sagen, ist das nicht schrecklich? Du hörst ja mit meinem Vater. Nein, ich glaube, entscheidend ist dabei wirklich nur der Gedanke, dass man überhaupt erkannt wird.
Nein, über Mangel der Anerkennung kann sich Klaus Doldinger nicht beklagen. Der Vater des deutschen Jazzrock komponierte auch höchst erfolgreiche Filmmusiken zu Das Boot und Die unendliche Geschichte etwa, und seine Tatortmelodie hat es ins kollektive Unterbewusste der Fernsehnation geschafft. Angefangen hatte alles provinziell. Der kleine Klaus erhielt, wie es sich gehört, Klavierstunden, entdeckte die Klarinette und den Dixieland und spielte mit 17 in der besten deutschen Dixieband, den Düsseldorfer Feedwarmers.
Es waren immer wieder die schwarze Musik. Und insofern hat mich das auch halt sehr geprägt. Es war vielleicht auch ein bisschen aus dem Grund, dass ich den Blues so in mir verspürt habe. Und dieses Bluesige hat mich eigentlich auch bewegt, immer anders zu klingen, wahrscheinlich, als die meisten anderen.
Schwärzer nämlich und bluesiger. Doldingers Blues allerdings war nie melancholisch. Jazz in Deutschland der Wirtschaftswunderjahre bedeutete Freiheit und Fortschritt. Er strahlte den Optimismus einer neuen Zeit aus.
Die Wurzeln sind bei mir immer schon im traditionellen Jazz gewesen und das hat mich auch dazu gebracht, dann später eben von der ganz abstrakten intellektuellen Jazzrichtung eben mich weiter zu entfernen. Und deswegen haben wir auch sehr früh mit Hammond-Orgel gespielt und sehr bluesige Stücke zum Teil auch gespielt.
Dixieland war dem Jungspund dann doch etwas zu betulich. Er gründete seine eigene Band mit Hammond-Orgel und er spielte eine Musik, wie sie das Publikum liebte. Doldinger ließ sein Publikum nie außer Acht. Mitte der 60er Jahre brach eine neue Musik über Deutschland herein. Doldinger war bereit.
Und dann hatte ich aber auch schon sehr bald mit Rock'n'Roll zu tun, weil mein Entdecker Sigi Loch hat mich gebeten, gewissen Produktionen, die er gemacht hat mit Rock'n'Roll-Bands der 60er Jahre, mit im Studio zu sein als Musical Director. Das habe ich sehr gerne getan. Das war für mich die Lehrzeit. Daraus entstand dann 1971 das Unternehmen Passport.
Nach Tausenden von Konzerten und etwa 30 Alben hat Doldinger unübersehbare Spuren hinterlassen. Wenige seiner Zunft hatten diese Anhängerschaft und weniger waren kommerziell so erfolgreich. Er wird uns hoffentlich noch einige Zeit erhalten bleiben.
Solange der liebe Gott einem die Kraft gibt, weiterhin zu musizieren, ist eigentlich völlig klar, dass man dann auf der Bühne weiterhin sich selbst und dem Publikum erhalten bleibt. Außerdem macht es mir wahnsinnig Spaß zu musizieren. Das ist wahrscheinlich ein Teil meines Lebenselixiers.
Mehr von dieser Musik gibt's morgen Abend in Zürich. Da steht Klaus Doldinger mit seiner Passport-Band auf der Bühne im Rahmen des Festivals Jazz No Jazz. B
Bert Blaser hat ihn schon heute vorgestellt hier im Echo der Zeit. Verantwortlich für diese Sendung war Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.